Geliebtes Eigentum. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, was du besonders liebst und hegst und pflegst und vielleicht auch nicht so leicht aus der Hand gibst. Ich äußere mal ein paar Mutmaßungen. Vielleicht ist es ein Erbstück aus deiner Familie, eine schöne Wohnungseinrichtung, dein Auto als heiliges Blechle. Wer weiß. Also es gibt Dinge, die haben wir gern, die gehören uns, auf die achten wir, da schauen wir, dass sie gut verwendet werden. Und vielleicht gehen wir sogar so weit, dass wir das mit anderen teilen können, gerade bei den Dingen, die wir sehr lieb haben. Vielleicht habt ihr auch schon die Erfahrung gemacht, es macht etwas mit mir, wenn ich etwas, was ich gern habe, was mir gehört, jemand anderem gebe und der geht nicht so gut mit mir um. Der geht nicht so gut mit diesen Dingen um. Wer mich kennt, der weiß, ich bin bibliophil, also ich liebe Bücher. Und ich habe mich mal vor einiger Zeit mit einem Menschen unterhalten, habe ihm ganz begeistert erzählt, schau mal, ich habe was ganz Spannendes gelesen. Und wir hatten ein sehr angeregtes Gespräch und hinterher habe ich ihm gesagt, ich gebe dir mal das Buch, du kannst es mal lesen. Naja, ich gab ihm das Buch und es passierte lange nichts, es kam keine Reaktion. Ich musste dann irgendwann nachfragen, da wurde ich dann schon ärgerlich. Und ich wurde aber richtig ärgerlich, als ich das Buch zurückbekam. Er war, glaube ich, der zweite Mensch, der darin las, aber es sah so aus, als hätten ganz viele Menschen dieses Buch verwendet, die Ecken waren geknickt, der Schutzumschlag war eingerissen. Also großer Ärger, dass jemand mit meinem geliebten Eigentum nicht so gut umgeht. Ich denke, ihr könnt das alle nachvollziehen, je nachdem, was ihr liebt und was ihr anderen Menschen anvertraut. Wir schätzen das, wir hängen an den Dingen und wir gehen ihnen nach. Heute geht es im Evangelium auch um so eine Eigentumsgeschichte. Auch um etwas Geliebtes. Wir haben es eben im Evangelium gehört nach Markus, im 12. Kapitel. Da erzählt Jesus im Streitgespräch mit den führenden Juden, also Hohenpriestern, Schriftgelehrten und so weiter, erzählt er ihnen ein Gleichnis. Und für die damaligen Hörer ist sofort klar, mit den Worten, die er wählt, was er damit meint. Er erzählt ja von einem Mann, der einen Weinberg anlegt, der diesen Weinberg hegt und pflegt und schützt und an dem er auch mit Herzblut hängt. Und die Leser damals, die Hörer damals und manche von euch, bei denen klingelt das, wer sich ein bisschen im Alten Testament auskennt, dieses Bild kommt ganz oft, dass Gott von seinem geliebten Volk spricht, indem er dieses Bild eines Weinberges verwendet. Es gibt also ein Weinberglied im Jesaja-Buch im 5. Kapitel. Und das ist auch sehr deutlich, dass Gott der Besitzer ist, dass Gott der Weingärtner ist, der alles anlegt, der alles hegt, der alles pflegt und so weiter. Und dieses Gleichnis erzählt Jesus, also diesen Oberen der Juden, erzählt ihnen das, erzählt von der Liebe und der Hingabe. Und dann geht das Gleichnis so hinaus zunächst, dass es völlig selbstverständlich ist, dass der Besitzer des Weinbergs, von dem wir hören, er ist außer Landes, er hat es also Pächtern übergeben, dass der Besitzer eines Tages kommt und sagt, ich möchte jetzt den Ertrag dieses Weinbergs haben, die Frucht. Also was völlig Selbstverständliches, der Besitzer hat was Geliebtes angelegt und übergeben und er möchte die Frucht. Also, man hört das damals sehr deutlich und versteht es sofort. Gott möchte von seinem geliebten Eigentumsvolk, dass es Frucht bringt. Und das gilt genauso für uns. Wir sind dazu bestimmt, das sagt Jesus an mehreren Stellen, dass wir Frucht bringen. Und deswegen ist es auch klar, dass Gott einmal uns fragen wird, zeig mal die Frucht, die aus dem kommt, was ich dir gegeben habe. Also, Gott erwartet eine Frucht, die wir ihm bringen, die wir ihm darbringen. Er erwartet sie von seinem Volk, seinem Eigentum. Er erwartet sie auch von dir und von mir. Geliebtes Eigentum, der erste Punkt. Der zweite Punkt, Gottes große Geduld. In der Gleichniserzählung geht es weiter, dass Jesus fortfährt, wieder und wieder sendet Gott Boten. Also der Eigentümer, der Besitzer will die Frucht, will den Ertrag des Weinbergs haben und deswegen schickt er jemand hin, der den Ertrag abholt. Und wir hören in diesem Gleichnis, die Pächter des Weinbergs lassen diese Boten ziemlich böse abblitzen. Das steigert sich immer mehr. Also es werden uns verschiedene Boten geschildert und immer gewaltsamer gehen die Pächter des Weinbergs mit diesen Boten um, die ja die Frucht für den Besitzer haben wollen. Ich möchte an dieser Stelle ein Stück verweilen. Die gelehrten Ausleger sagen zu dieser Steigerung, es gehört zur Extravaganz der Erzählung, dass uns hier eine Geduld begegnet, die wir eigentlich gar nicht erwarten können, die auch dem geschilderten Sachverhalt gar nicht entspricht. Also, wenn einmal der Ertrag verlangt wird und er bleibt dann aus, dass jetzt das Unerklärliche geschieht, oft so bei Jesu Gleichnissen, wieder, 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 wieder sendet Gott Boten aus. Zu seinem Volk, ja, aber auch das gilt uns. Verweilen wir mal in unserem Leben. An welchen Stellen kam Gott schon zu uns, oft auch durch andere Menschen, die uns über den Weg gelaufen sind? Das können auch Ereignisse in unserem Leben gewesen sein, schöne Ereignisse, schwere Ereignisse. Menschen laufen uns über den Weg, sagen uns etwas. Und mancher hat es schon erlebt, das können Boten Gottes sein, die mir eine Botschaft sagen. Naja, manchmal nehmen wir sie an, manchmal nehmen wir sie nicht an. Und ich glaube, auch wir können sagen, ich kann das auch von mir sagen, es gab viele Gelegenheiten, wo Menschen kamen, wo ich eine Botschaft empfangen habe, aber wo ich nicht so richtig empfangsbereit war und diese Worte nicht aufgenommen habe. Also, hier im Bild des Gleichnisses, aber auch in der Erfahrung, es ist wirklich eine unendlich große Geduld und auch Barmherzigkeit des Besitzers dieses Weinberges, dass er nicht einfach dreinschlägt und fordert, was ihm zusteht, sondern wieder und wieder kommt und fragt und wieder jemanden schickt, obwohl so schlecht mit seinen Botschaftern umgegangen wird. Also Gott sendet auch uns solche Boten, Gott sendet auch uns solche Worte in unser Leben hinein, gut, wenn wir hören, aber auch gut und ein Grund zum Danken an Gott heute an diesem Sonntag, reminiscere, denke mein, gut, dass Gott so oft auch gnädig war in unserem Leben und uns so viel geschenkt hat, obwohl wir, naja, manchmal gedankenlos daran vorbeileben. Ich höre aus diesen Worten auch die Aufforderung, oder nicht die Aufforderung, aber die Ermutigung, dass wir diesen Gott auch bitten dürfen, dass wir Geduld haben und auch Liebe mit anderen Menschen, die nicht reagieren, auf die Einladung Gottes, auf die Hinweise Gottes. Es verlangt ja immer ein Gegenüber, dass das auch empfangend aufnimmt. Also eine große Gnade und Barmherzigkeit kommt in diesen Worten zum Ausdruck. Das Gleichnis, was uns Jesus erzählt, steigert sich immer mehr. Also nicht nur diese drei Boten, die geschickt werden, der letzte wird dann getötet. Es wird dann fortgesetzt. Also viele Menschen hat er hingesandt und allen ging es ähnlich. Sie sind nicht zum Ziel gekommen. Sie haben nicht die Frucht bekommen, die ihnen eigentlich zustand. Und jetzt drittens. Gottes geliebter Sohn bringt die Wende. Jetzt wird in diesem Gleichnis extra nochmal abgesetzt und heißt es, jetzt sandte der Weinbergbesitzer als letzten, der dann noch übrig blieb, seinen geliebten Sohn. Und jetzt steigert sich das Gleichnis noch einmal, das ist ja sehr kunstfertig erzählt, indem uns von den Selbstgesprächen der Hauptakteure berichtet wird. Uns wird erzählt, der Weinbergbesitzer denkt sich, Gott denkt sich, also vor diesem meinem geliebten Sohn werden Sie Achtung haben, den werden Sie nicht antasten. Und dann erzählt Jesus, was sich die Pächter des Weinbergs denken. Sie denken, wir bringen ihn um, dann kommen wir an sein Erbe. Und so machen sie es auch. Den geliebten Sohn, der als letzter kommt, um Frucht zu holen von seinem Weinberg, den bringen sie um. Und jetzt stellt Jesus die Frage an die Menschen, auch an uns, was denkt ihr? Was wird der Weinbergbesitzer jetzt machen? Und er erzählt es ja weiter, ihr habt es ja gehört, dass er sagt, jetzt kommt der Weinbergbesitzer und jetzt hat es Konsequenzen. Jetzt kommt die Wende. Zwar ist der Sohn tot, er ist vor den Weinberg geworfen, aber jetzt kommt er selbst. Und dann heißt es sehr hart, er tötet die Pächter und vertraut den Weinberg anderen an. Und dann wird zu einem Psalmenzitat eingeschoben, das uns deutlich machen soll, also dieser Tod des geliebten Sohnes bringt eine unerwartete Wende. Also der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Da blitzt etwas von dem durch, was Jesus in seinem Tod als geliebter Sohn erwirkt hat, dass nämlich Gott selbst eingreift, dass er ein Wunder tut vor unseren Augen und dass dieser Christus, der verstoßen worden ist, der getötet worden ist durch die Gewalt der Menschen, dass der Rettung bringt. Jesus erzählt also ein Gleichnis seiner Passion. Jesus erzählt ein Gleichnis der Geschichte, die Gott mit seinem Volk geht. Also, so wie er viele Propheten gesandt hat, so hat er auch diesen Jesus gesandt, der jetzt vor den Schriftgelehrten und Oberen der Juden steht und mit dem sie reden. Und es heißt auch, sie verstehen das, was er sagt. Sie verstehen, dass es dieser Jesus ist, um den es hier geht. Sehr deutlich. Das ist der geliebte Sohn, der vor ihnen steht. Aber jetzt wird es sehr spannend und jetzt müssen wir sehr sorgfältig sein, wie übertragen wir dieses Gleichnis. Manche von euch wissen, es gab schon ganz früh in der Christentumsgeschichte verhängnisvolle Kurzschlüsse aus diesem Gleichnis. Und zwar aus dem Satz heraus, also Gott greift ein, er tötet die Pächter und übergibt den Weinberg anderen. Also dem Volk Israel oder den Oberen, die damals da waren, die erfahren das Gericht, weil sie Jesus ablehnen. Und es wird den Völkern übergeben, den Heiden, also den Nichtjuden. Soweit ist alles noch ganz gut, aber der verhängnisvolle Kurzschluss, der daraufhin einsetzte, war der, dass man sagte, dieses Gleichnis sagt es doch deutlich, Gott hat sein Volk enterbt. Es ist vorbei mit dem jüdischen Eigentumsvolk. Jetzt gilt alles den Christen. Das ist ein verhängnisvoller Kurzschluss, der immer wieder gezogen worden ist. Und deswegen sage ich, wir müssen das sorgfältig auslegen. Nein, Gott hält an seinem geliebten Volk fest. Das ist ja eine innerjüdische Auseinandersetzung, die da geführt wird. Jesus verdammt nicht sein eigenes Volk. Es heißt dann später, er stirbt für sein Volk, aber eben auch für die vielen. Und es ist tatsächlich so, dass sich durch dieses Nein der Menschen damals zu Jesus, der in der Mitte stand und ihnen diesen Anspruch gesagt hat, dass sich da die Tür geöffnet hat, das beschreibt auch Paulus einmal, ja, für die Heiden. Dass also über Israel hinaus jetzt auch wir, die wir keine Juden sind, die Heiden, die Völker jetzt die Chance bekommen, am Reich Gottes Anteil zu bekommen. Also Jesus, das Gleichnis Gottes. An ihm öffnet sich die Tür auch für sein Volk, natürlich, er stirbt für sein Volk, aber eben auch für uns Heiden. Und mir blitzte in der Vorbereitung ein weiterer berühmter Text der Bibel auf, der das wunderbar eigentlich erklärt, diese Erfahrung Gottes mit dieser Welt, die heute noch genauso weiterläuft. Ihr kennt wahrscheinlich diese Worte, es ist der Anfang des Johannesevangeliums, da heißt es von Jesus, er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist ja genau das, was da geschildert wird in diesem Gleichnis. Er kommt und sie sagen nein. Wir erkennen das nicht an. Und jetzt geht es aber weiter im Johannesevangelium. Wie viele ihn aber annahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also, Jesus kommt in sein Eigentum, Jesus kommt in seinen Weinberg. Er erfährt Ablehnung, ja, von vielen Menschen, Juden und Heiden. Aber jetzt kommt das Evangelium. Denen, die ihm glauben, denen, die ihn annehmen, die lässt er Gottes Kinder sein. Also durch den Glauben, durch sein Leiden, durch seinen Tod haben wir alles, was Gott uns schenkt. Und das ist das Evangelium. Wir dürfen Gottes Kinder sein, weil Gott durchgreift und wir mit diesem Christus und seinem Leiden und Sterben neues Leben haben. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, wir sind Gottes Eigentum und dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Und das heißt, unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Zweitens, Gott hat große Geduld mit dieser Welt und auch mit uns. Und drittens, Jesus, das Gleichnis Gottes, bringt durch seinen Tod und durch sein Leiden reiche Frucht. Er bringt die entscheidende Wende, das neue Leben. Und noch ein letztes, warum hat Jesus dieses Gleichnis erzählt? Weil er auf meine und weil er auf deine Frucht wartet. Auf die Frucht seiner Auferstehung, dass wir seiner Liebe antworten, dass wir ihm Vertrauen schenken, dass wir ihm unser Herz geben. Er hat auch alles gegeben, damit wir leben können. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.